Gemeinde, stellen Sie sich vor, da ist ein gerechter König, der sein Volk gut versorgt. Er garantiert ihnen Freiheit und Wohlstand. Dennoch gelingt es dem Feind des Königs, dessen eigenes Volk gegen ihn aufzuhetzen, Misstrauen zu säen. Schließlich kommt es zur Rebellion und Aufruhr, die Flaggen des Königs werden öffentlich verbrannt, seine Gebäude mit Geschossen bedroht, sein Name in den Schmutz gezogen. Wie aber reagiert der König? Er verschanzt sich nicht in seinem Palast hinter dicken Barrikaden. Er schickt nicht seine Panzer gegen das eigene Volk. Er mobilisiert nicht seine Truppen und schreit nicht zu den Waffen. Sondern er begibt sich ganz allein, ohne Truppen, ohne Waffen, mitten unter sein Volk. Er riskiert sein Leben. Er geht wehrlos auf sie zu. Er liefert sich ihnen aus. Und das alles, um sie zur Umkehr zu rufen. Liebe Gemeinde, das ist nicht nur eine Geschichte, sondern das ist die Wirklichkeit. Die Welt ist in Aufruhr gegen Gott, obwohl er ihr nur Gutes getan hat. Aber wie reagiert der König? Er legt seine Macht ab. Er begibt sich als Kind unter die Aufrührer. Er macht sich wehrlos, er liefert sich aus. Und das alles, um uns nahe zu sein. Und das alles, um zu helfen, um zur Umkehr zu rufen, bevor wir uns selbst zerstören. Was für ein König, was für ein Vater. Und dieses Kind, in dem er kommt, das wird den größten Konflikt bewältigen müssen. Es wird den größten Kraftakt schultern müssen, der jemals auf dieser Erde gestemmt wurde. Es wird den Tod und die Schuld und den Teufel besiegen müssen. Und darüber haben wir in den letzten Wochen und auch am Heiligabend ausführlich gesprochen, was das heißt, dass er sein Leben gibt für uns. Und schon vorher wird dieses Kind uns noch etwas anderes schenken. Zeigt uns den allmächtigen Gott von einer Seite, die wir Menschen bis dahin nicht gekannt haben, nicht kennen konnten. Der Sohn nämlich zeigt uns den Vater. Seit Weihnachten kennen wir etwas von dem heiligen Gott, das die Menschen bis dahin nicht gekannt haben. An Weihnachten schickt uns der lebendige Gott eben nicht noch einen weiteren Propheten, nicht noch einen weiteren Boten, nicht noch einen weiteren Mose oder David oder Elia, sondern jetzt schickt er uns einen Sohn, seinen einzigen Sohn. In der erbärmlichen Krippe von Bethlehem offenbart sich Gott als erbarmender Vater. Und auch für die jüdischen Zeitgenossen war das ungewöhnlich. Klar, einige Fromme in Israel sprachen so in einem allgemeinen, bildlichen Sinne von Gott als dem Vater des Volkes Israel. Aber das war etwas ganz anderes. Das war niemals so persönlich, wie Jesus dann von meinem Vater im Himmel sprach und zu ihm und mit ihm redete. Bis dahin hatte sich Gott als der Schöpfer offenbart, als der Herrscher und König, als der Bundesgott Israels, als der treue Helfer. Ja. Und auch der Prophet Jesaja hatte schon 700 Jahre vor Christus von einem besonderen Sohn gesprochen, der da einmal kommen würde als Retter. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das war schon so eine Vorschattung. Aber erst jetzt, an Weihnachten, wird endgültig klar, dass der Vater dieses Sohnes Gott selbst ist. Das wird jetzt klar. Und darum liegen auch die Weihnachtsberichte größten Wert. Darum ist die Jungfrauengeburt so wichtig. Um deutlich zu machen, Gott ist wirklich der Vater Jesu. Er hat ihn nicht nur später irgendwie adoptiert, er ist wirklich der Vater Jesu Christi. In Jesus zeigt sich Gott als der Vater. Oft kann man ja sogar bei uns Menschen im Gesicht des Sohnes den Vater erkennen. Ne? Da kennt man den Jungen schon lange Zeit und irgendwann steht man dann einem älteren Herrn gegenüber und sagt, ach so, Sie sind also der Vater von. Der ist ihnen ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Und so hat Jesus gesagt, ich bin Gott gewissermaßen aus dem Gesicht geschnitten. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Das ist ähnlich wie beim berühmten Wissenschaftler oder Staatsmann, den man bis dahin immer nur in seiner öffentlichen Funktion kennt. Und dann öffnet er vielleicht mal sein Privatleben. Journalisten dürfen seine Familie kennenlernen. Und wenn es ehrlich ist, dieses Interview, diese Home Story, wenn Sie so wollen, dann erlebt man diesen Politiker oder Wissenschaftler nochmal in einer ganz neuen Dimension, nämlich als Vater. Weihnachten enthüllt uns diese weitere neue Dimension von Gott. Aber damit nicht genug. Der Apostel Johannes geht in seiner kurzen Weihnachtsgeschichte, die er ja am Anfang seines Evangeliums bringt, Johannes 1, dass der Sohn aus der Ewigkeit kommt, da geht er noch einen Schritt weiter. Da zeigt er, wie der Sohn, als er aus der Ewigkeit in die Welt hineinkommt, unser Leben in diese ganze Bewegung mit hineinreißen will. Er kam in sein Eigentum, heißt es dann Johannes 1, ab Vers 12, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, viele lehnten ihn ab. Wie viele ihn aber aufnahmen, den Jesus, der da kam, denen gab er die Macht, die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Er nimmt uns in diese Bewegung mit hinein. Und das ist die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte. Durch Gottes Kind dürfen wir Gottes Kinder werden. Wer den einen Sohn aufnimmt, sagt Johannes 1. Und Jesus aufnehmen, das ist ein anderes Wort für sich zu Jesus bekehren. Seine Vergebung im Glauben ergreifen. Mich ihm als meinen Herrn und Erlöser ausliefern mit meinem ganzen Leben. Wer den Sohn aufnimmt, wer ihn regieren lässt im Herzen, der wird Gottes Kind. Also, Jesus zeigt uns nicht nur den Vater, sondern Jesus bringt uns auch zum Vater. Und er sorgt dafür, dass sein Vater unser Vater wird. Und lehrt uns dann beten, dass Vater unser. Du bist im Himmel, unser Vater. Und seitdem ist das der Ehrentitel, mit dem jeder echte Christ sich schmücken darf. Gottes Kind. Begreifen wir, welche Würde darin liegt, dass wir Gottes Kinder uns nennen dürfen. Wie banal ist es, wenn manche behaupten, naja, alle Menschen sind Gottes Kinder. Brüder, über dem Sternenfeld muss ein großer Vater wohnen. So ist das nicht gemeint. Es ist eine besondere Würde, eine besondere Ehre, Kind Gottes sein zu dürfen, durch Jesus. Und schauen Sie, wer das begreift. Ich darf Gottes Kind sein. Der kann uns staunen. Der kann darüber nur in Jubel ausbrechen, wie Johannes in seinem ersten Brief beschreibt, den er an die Christen damals im ersten Jahrhundert schickt und der unser Predigttext heute ist, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Liebe, man könnte übersetzen, Geliebte, nämlich auch von Gott Geliebte. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, nämlich auf Jesus, der reinigt sich selbst, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Seht, welch eine Liebe. Und wir fragen, warum ist Johannes so froh? Warum ist er so begeistert? Warum ist er so dankbar? Sein Jubel erwächst aus der Entdeckung, aus welcher Entdeckung? Dass wir als Gottes Kinder ein ganz neues Leben haben und eine wunderbare Hoffnung. Das Vorrecht der Gotteskinder. So könnte man diesen Text überschreiben. Das wunderbare Vorrecht der Gotteskinder. Worin besteht es? Johannes hat es hier ganz klar beschrieben. Und ich möchte jetzt versuchen, das in einigen wenigen Strichen nachzuverfolgen, was Johannes uns sagt. Und der erste Punkt wird der ausführlichste sein, weil er der wichtigste ist in diesem Zusammenhang. Das Vorrecht der Gotteskinder. Wir sind erstens geliebt vom Vater. Das ist das Wichtigste in diesem Text. Erstens geliebt vom Vater. Das ist unfassbar. Und darum beginnt Johannes diesen Brief auch, diesen Abschnitt, auch dieses dritte Kapitel, mit einem Ausruf des Erstaunens. Seht, welch eine Liebe, man könnte wörtlich übersetzen, eine welch große Liebe Seht eine welch große Liebe wirklich hat uns der Vater erwiesen, unser Vater, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, dass wir uns so nennen dürfen, ohne von Gott als religiöse Hochstapler abgewiesen zu werden. Stellen Sie sich das vor. Das heißt doch nicht weniger, als der Heilige Gott will in einer ganz engen persönlichen Beziehung mit uns leben, wie ein Vater mit seinem Kind. Gott will zu uns eine Vaterbeziehung haben. Nicht nur eine Beziehung zwischen König und Untertan, das auch. Nicht nur eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, das auch. Er gibt uns als der Schöpfer die Ordnung für diese Schöpfung mit, in der wir leben sollen. Nicht nur eine Beziehung zwischen dem Herrn und seinem Knecht, das auch. Wir sind seine Knechte von Herzen. Wir dienen ihm gern mit aller Hingabe. Und gerade der Apostel Paulus hat das wie einen Adelstitel auf seiner Visitenkarte geschrieben. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Das ist nichts Abwertendes. Das ist ein wunderbares Vorrecht, Knecht dieses Herrn sein zu dürfen. Das ist alles richtig. Und doch reicht es Gott nicht. Gott hat sich nicht damit begnügt, sondern er will zwischen dir und ihm eine persönliche Beziehung wie zwischen einem Kind und seinem Vater. So eng. Und Johannes setzt noch einen drauf, indem er hinzufügt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es auch, Leute. Das sind im Griechischen nur zwei Wörter. Und wir sind. Wir heißen nicht nur so, wir nennen uns nicht nur so Gottes Kinder. Das ist nicht nur eine anrührende Metapher. Das ist nicht nur ein tröstliches Gleichnis. Ja, weil der Vater so ein schönes Bild abgibt. Sondern das ist Wirklichkeit. Verstehen Sie? Natürlich, wir haben alle auch noch einen anderen Vater. Wir haben einen leiblichen Vater, der uns seinerzeit gezeugt hat. Das unterscheidet uns ja von Jesus, der nur den einen Vater im Himmel hat, weil er durch die Jungfrau geboren wurde. Wir haben noch einen anderen Vater, aber als Gott uns zu sich gezogen hat, als er uns zum Glauben an Jesus gebracht hat, da hat er uns nochmal ein neues Leben geschenkt. Und da haben wir zusätzlich zu unserem normalen Vater noch den himmlischen Vater bekommen. Das ist die Situation. Und deshalb hat Jesus das Christwerden auch als was bezeichnet? Als eine neue Geburt. Verstehen Sie? Nicht im Sinne von Deinkarnation, also im Sinne der Wiedergeburtslehre der östlichen Religion, dass man in einer anderen Form wieder auf die Welt kommt und man sich dann bewährt in einer höheren und so weiter. Nein, das ist nicht damit gemeint. Neue Geburt bedeutet bei Jesus ein neues Leben, das uns Gott durch seine Vergebung schenkt. Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist, mit dem wir ihm näher kommen, sein Wort verstehen, zu ihm beten dürfen, voller Vertrauen, neues Leben, neue Geburt. Wir sind Gottes Kinder. Und deshalb betont Johannes hier, wir sind es auch. Wir nennen uns nicht nur so. Und er fügt dann in Vers 2 nochmal dazu, Geliebte. Also da steht wörtlich für sich Geliebte. Das heißt, von Gott Geliebte. Wir sind schon Gottes Kinder. Man könnte übersetzen, wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Und was in Jesaja 43 noch auf das Volk Israel angewandt wird, das dürfen wir, sofern wir zu Jesus gehören, sofern wir ihm glauben, jeder für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Wo Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Geliebt vom Vater. Das ist das große Vorrecht der Christen. Und wer sich das nur ein wenig in der Religionsgeschichte auskennt, der weiß, wie einmalig diese Stellung der Christen ist. Schauen Sie, die Hindus, die benennen mehrere Millionen Götter mit Namen, aber sie kennen darunter keinen einzigen Vater. Im Islam, da gibt es viele Namen für Allah. Im Koran will man 99 Gottes Namen und Bezeichnungen gezählt haben. 99. Aber Vater? Fehlanzeige. Kein Moslem hätte das Recht, Allah als seinen Vater anzurufen. Kein Moslem. Dieses Vorrecht der Kindschaft bekommen wir allein durch Jesus. Und darum schreibt Johannes das auch in dem Kapitel vorher, also 1. Johannes 2, Vers 23, da sagt er, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat den Vater. Glaubst du an Jesus, dann hast du Gott zum Vater. Lehnst du Jesus ab, ist Gott nicht dein Vater. Ist Gott dein Schöpfer, aber ist er nicht dein Vater. Das ist also das erste Vorrecht der Kinder Gottes. Das ist die Grundlage für alles Weitere, was dann kommt. Wir sind geliebt vom Vater. Wir sind nicht nur gerettet vom Vater. Wir sind nicht nur angenommen vom Vater, bewahrt vom Vater, beschützt vom Vater, gestärkt vom Vater, geführt vom Vater, was immer wir einsetzen. Alles richtig. Aber es ist alles noch nicht genug. Wir sind geliebt, geliebte Kinderstiefel. Gott schenkt uns sein Herz, Gott schenkt uns seinen Sohn. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die das seltsamerweise, wie ich finde, nicht berührt. Die das nicht einmal für erstrebenswert halten, Gott zum Vater zu haben. Ich denke, ein tragischer Grund liegt darin, dass viele menschliche Väter den Ruf des Vaters, der Vaterschaft, schwer beschädigt haben. Manche Kinder, wenn sie das Wort Vater hören, bekommen keine leuchtenden Augen, sondern Angst und Schrecken. Die Erinnerung an Vater löst bei ihnen nicht Vertrauen aus, sondern Abscheu. Ein älterer Freund aus dem Malachi-Kreis, also es ist ein Arbeitskreis von bibeltreuen Theologen und Publizisten und Missionaren, mit denen wir uns von Zeit zu Zeit treffen, um uns auszutauschen, um gemeinsame Kongresse zu organisieren. Ein Freund aus diesem Kreis, schon etwas älter, hat uns neulich folgendes Erlebnis erzählt, das sie vor einiger Zeit mit einer Pflegetochter hatten, die damals in ihrem Hause lebte. Er hatte versucht, ihr deutlich zu machen, dass Gott unser Vater werden will. Und sie hatte gesagt, warum Gott Vater? Ist der immer besoffen? So hatte sie ihren Vater erlebt. Das war das, was sie mit Vater verband, dass er besoffen war und schlug. Kurze Zeit später war die Familie dann zu einer Freizeit unterwegs, ein Freund vor dem großen Bulli, große Familie, die Pflegetochter durfte vorwegfahren mit dem kleineren Wagen der Familie. Der kleinere Wagen vorweg, wie gesagt, der Bulli hinterher. Sie fahren, ich glaube, auf einen Stau zu. Und die Pflegetochter jedenfalls passt einen Moment nicht auf und rammt dann mit dem kleinen Wagen das vorausfahrende Fahrzeug. Der Bulli kann gerade noch bremsen. Mein Malachi-Freund springt aus dem Bulli raus, rennt zu dem kleinen Wagen, guckt, was da los ist. Das Mädchen sitzt da, ihm ist nichts passiert, aber es ist kreidebleich hinter dem Steuer und bibbert vor Angst am ganzen Körper. Und er guckt dahin, er sieht sein kaputtes Auto, sieht die bibbernde Pflegetochter und sagt dann ganz ruhig, du, mach nichts, das kann jedem passieren. Das kann jedem passieren. Und die kann es gar nicht fassen. Und sie sagt dann ganz spontan, jetzt weiß ich, was mein Vater ist. Mein Vater hätte mich halt totgeschlagen. Verstehen Sie? Und als er uns das erzählte, da fügte er hinzu, Leute, als ich wieder zur Ruhe kam und ein bisschen beiseite gehen konnte, da habe ich gebetet und habe gesagt, angesichts meiner knappen Kassen und der großen Reparatur, Herr Jesus, warum musste diese Lektion so teuer sein? Kurze Zeit später bekam ich dann eine Spende von Christen, die irgendwie von diesem Unfall gehört hatten. Und diese Spende deckte nicht nur die Reparaturkosten, sondern auch die Zusatzkosten, die entstanden waren durch die Rückstellung der Versicherung. Und da hat der Peter gesagt, Herr Jesus, entschuldige meinen kleinen Glauben. Offensichtlich ist dir diese Lektion so wichtig, dass du dich so umfassend darum gekümmert hast. Liebe Gemeinde, ja, es ist Jesus unendlich wichtig, dass wir begreifen, wer der Vater im Himmel ist. Dass wir begreifen, wie groß seine Liebe zu uns ist, seine Vergebung, sein Erbarmen mit uns, damit wir einstimmen können in das Loblied unseres Predigtextes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo viele mit Vater nicht mehr viel anfangen können, verstehen Sie, wo viele Väter auch versagen und das Vaterbild beschmutzen, das ist ja auch eine Wirklichkeit, dass wir da deutlich machen, Gott ist ein anderer Vater. Gott ist voller Wahrhaftigkeit, voller Liebe, gerecht und heilig. Gott ist ein Vater, der von seinen Kindern ja, Gehorsam verlangt und Ehrfurcht. Und er ist einer, auf den immer verlassen. Ihn immer verlassen ist, auch wenn man ihn nicht immer versteht. Er ist einer, der alles für seine Kinder gibt und alles für seine Kinder tut. Und es auf dem Herzen brennt, seine Kinder zu beschützen und ihnen zu dienen. So ein Vater ist Gott. Und das wollen wir den Menschen nahe bringen, die ihn noch nicht kennen. Wir wollen ihm sagen, schließt nicht von euren Vätern auf Gott, die liebevoll oder lieblos, die auch immer gewesen sein mögen, hinter der Vaterschaft Gottes bleiben selbst die besten Väter noch weit zurück. Lasst euch von Jesus zeigen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Er erkennt ihn im Angesicht Jesu. Und ihr Väter, die ihr Verantwortung in euren Familien tragt, ihr Väter, nehmt Maß an Gottes Vaterschaft. Lasst uns lernen von seiner Liebe. Lasst uns lernen von seiner Hingabe. Von seiner völligen Wahrhaftigkeit. Lasst uns leiten lassen von seinem Erbarmen und von seiner Mühe, die er sich beständig mit jedem seiner Kinder macht. Und um jedes kümmert er sich und für jedes sorgt er. Lasst uns Väter davon lernen, dass wir unseren Kindern kein Hindernis, sondern eine Hilfe dabei sind, dass sie den himmlischen Vater kennenlernen, dass sie ihn ehren lernen und ihn lieben lernen. Es ist ja nicht nur das Versagen der Väter selbst, das sich in dieser Entwicklung zeigt, sondern es kommt noch etwas hinzu. Seit den sogenannten 68ern, also seit der Kulturrevolution durch den Neomarxismus im letzten Jahrhundert, hat man gezielt versucht, was das biblische Vaterbild zu zerstören. Das ist gezielt versucht worden. Ganz programmatisch kann man an den Schriften nachweisen. Ja, und damit das biblische Verständnis von Familie überhaupt, das ist unsere Situation. Man hat die Väter verunsichert und denunziert. Man hat gesunde, verantwortliche Autorität verdächtigt als Unterdrückung. Man hat Beispiele des Missbrauchs von Führung benutzt, um Führung durch den Vater als solche unmöglich zu machen und in ein schiefes Licht zu rücken und zu verunglimpfen. Und das ging dann einher mit dem Feminismus. Der Feminismus hat die göttliche Schöpfungsordnung lächerlich gemacht. Und der Feminismus hat das Miteinander von Männern und Frauen weiter vergiftet. Das erleben wir bis heute. Und viele Frauen unterstützen ihre Männer gar nicht mehr darin, Väter im Sinne der Bibel zu werden. Oft sind die Frauen selbst verunsichert, fühlen sich vernachlässigt, können darum ihren Männern kaum den Rücken stärken, weil die Männer ihnen auch keine Geborgenheit mehr geben. Das ist wie ein Teufelskreis. Und dann schließlich noch die Attacke durch die Ideologie des Gender Mainstreaming. Massiv unterstützt vom Familienministerium. Das ist ein Angriff auf die Schöpfungsordnung. Ein Angriff, mit dem die Unterschiede von Mannsein und Frausein systematisch ausgemerzt werden sollen. Das soll geschehen in allen Bereichen unseres öffentlichen Lebens. Jungs sollen nicht mehr zu Vätern erzogen werden und Mädchen sollen nicht mehr zu Müttern erzogen werden. Die Jungs sollen immer weiblicher und die Mädchen immer männlicher werden. Auf das die Geschlechterunterschiede endgültig ausgemerzt werden, bis auf den kleinen Unterschied, den man nicht ändern kann. Und verstehen Sie, hinter diesen Entwicklungen, die von der politischen Klasse massiv gefördert werden, von der Regierung bis zur Opposition, von der Bundeskanzlerin bis hin zu den SED-Nachfolgerinnen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Hinter diesen Entwicklungen stecken nicht nur politische und ideologische Ziele, sondern vaterlose Gesellschaft ist in der Konsequenz ein Angriff auf die Vaterschaft Gottes. Das ist letztlich. Vaterhass wird zum Gotteshass. Weil von dem, was die Bibel über Vaterschaft sagt, nur noch eine Karikatur übrig bleibt, nur noch ein Torso. Und umso wichtiger, dass wir uns als Gemeinde Jesu hier nicht verwirren lassen. Dass wir von der Bibel lernen, was Vaterschaft bedeutet. Dass wir gerade von Weihnachten her darin bestärkt werden, unseren Vater im Himmel, der sich in seinem Sohn als Vater offenbart hat, ihm zu vertrauen, ihm zu ehren, ihn als Vater auch zu loben und dass wir ganz neu begreifen, welches Vorrecht der Herr Jesus uns geschenkt hat, dadurch, dass er uns zu Gottes Kindern macht. Liebe Leute, alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben, heißt in einem Lied. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind auch. Das ist das Größte. Das ist das erste Vorrecht der Kinder Gottes. Und darum haben wir das heute Morgen besonders ausführlich beschrieben und besprochen. Wir werden geliebt vom Vater. Und jetzt lassen Sie mich noch kurz auf die Folgen eingehen, die sich daraus ergeben, die daraus erwachsen. Zu den Vorrechten der Kinder gehört noch ein weiteres. Wir werden nicht nur geliebt vom Vater, sondern zweitens, wir werden geschieden von der Welt. Geschieden von der Welt. Das steht im letzten Teil von Vers 1. Da sagt Johannes, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht, unseren Vater, und sie kennt Jesus nicht. Welt, was meint hier Welt? Das sind die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Welt meint hier an dieser Stelle die Menschen, die noch nichts Gott zum Vater haben, die das Evangelium noch ablehnen oder es links liegen lassen. Das ist Welt in diesem Zusammenhang. und wir sind geschieden von dieser Welt. Ist das auf den ersten Blick betrachtet ein Vorrecht? Die Welt kennt uns nicht. Das meint, die Welt versteht uns nicht. Sie kann das nicht einordnen, dass Menschen ihr Leben an Jesus Christus binden. Dass Menschen begeistert zur Gemeinde gehen und sich freuen, das Wort Gottes zu studieren. Wie kann man nur? Dass Menschen Sehnsucht nach Vergebung ihrer Sünden haben. Nach einem Leben, das dem allmächtigen Gott gefällt. Dass es ihnen wichtig ist, was Gott zu den Maßstäben sagt, mit denen sie leben. Das kann die Welt nicht verstehen. Und dieses Unverständnis der Welt, woran liegt es? Das liegt nicht daran, dass wir als Christen so weltfremd wären und nicht kapieren, was in uns herum vorgeht. Zumindest läuft es nicht daran liegen. Dieses Unverständnis der Welt kommt auch nicht daher, dass wir Christen uns hinter unsere Mauern zurückziehen und diese Welt sich selbst überlassen. Zumindest sollte es nicht daran liegen. Sondern der Grund, den Johannes uns sagt, ist ein anderer. Die Welt kennt euch nicht. Warum? Denn sie kennt ihn nicht. Sie kennt Gott nicht. Das ist es. Und darum seid ihr so seltsam geschieden von der Welt. Ich habe gestern eine Mail bekommen von jemandem aus dem Süden, der unsere Predigten immer über das Internet hört und der sich nochmal bedankt hat für die Predigt vom Heiligabend. Und dann folgendes erzählt hat: Ich feiere als Single immer mit den Eltern und mit einigen weiteren Verwandten aus dem engsten Umkreis. Und es war leider wieder ein sehr bedrückender Weihnachtsabend. Je länger, desto mehr werden die unterschiedlichen Welten und Wertigkeiten sichtbar, in denen wir leben. Wie leer ist doch unser Leben, wenn nicht der Herr Jesus unser Herz füllt. Ich wünsche und bete von Herzen, dass es wirklich Weihnachten wird, in den Herzen meiner eigenen Familie. Und umso dankbarer bin ich für diese Botschaft gewesen, die mir den Abend so bereichert hat. Christus ist erschienen, um uns zu versöhnen. Dieser Mann, der sagt, er hat es ja quasi körperlich gespürt, was es bedeutet, geschieden zu sein von den Menschen, die man doch liebt. Darum kennt uns die Welt nicht, denn die Welt kennt ihn nicht. Genau das ist es. Die Welt ist blind für Gott, mag sie noch so gebildet, mag sie noch so kultiviert sein. Sie ist blind für Gott. Es gibt viele Nichtchristen, das müssen wir zugeben, die liefern bewundernswerte Beiträge für unsere Gesellschaft und für die Menschheit. Einer, den ich besonders bewundere, ist der Lyriker Rainer Kunze. Er hat zu DDR-Zeiten einen ganzen Machtapparat getrotzt. Er war in der DDR, in der Diktatur, eine Stimme der Freiheit. Und damit hat er indirekt auch vielen Christen geholfen. Aber Rainer Kunze kennt Gott nicht. Das bestreitet er auch gar nicht. Er bezeichnet sich als Existenzialist. Und er hat mal in einem Gedicht Möglichkeit, einen Sinn zu finden, unter anderem geschrieben: Durch die Risse des Glaubens schimmert das Nichts. Durch die Risse des Glaubens schimmert das Nichts. Keine Hoffnung, keine Gewissheit. Und dann hat man ihn im Interview gefragt, was er den Menschen sagen würde, die ihn fragen würden, ob es überhaupt einen Sinn hat zu leben, ob es Hoffnung gibt. Da hat Rainer Kunze geantwortet: Sagen könnte ich denen gar nicht, auch kaum helfen. Und später in diesem Interview hat er dann nochmal betont: Ich schreibe überhaupt nicht, um zu antworten. Ich schreibe bestenfalls, um zu fragen. Wer Gott nicht kennt, steht hilflos vor den letzten Fragen. Das sieht man bei Rainer Kunze ganz tragisch in einem Tagebuch, das er vor einigen Jahren herausgegeben hat. Ich habe vor einiger Zeit schon mal daraus zitiert. Und da schreibt er in diesem Tagebuch für den 31. Dezember folgendes: Mein Vater hatte so lange wie möglich in seiner Wohnung bleiben wollen. Wenn es nicht mehr geht, werden Sie mich schon holen, hatte er gesagt. Und Rainer Kunze fügt hinzu: Ich wünsche mir, so lange wie möglich in unserem Haus bleiben zu können. Dann er, großgeschrieben, er wird uns schon holen. Und er, das ist der Tod, der uns holen wird. Das ist die hoffnungslose Perspektive eines hochgebildeten, eines mutigen, eines sympathischen Intellektuellen, der als Einzelner einer Diktatur getrotzt hat, bis sie ihn rauswarfen. Und der doch gegen die Macht des Todes keine Hoffnung hat. Er, großgeschrieben, der Tod, gemeint wird uns schon holen. Bei allem, was Kunze bisweilen über die Christen schreibt, und jetzt kommt es, warum ich das erzähle, regiert nicht Spott oder Ablehnung. Er kann manches sehr freundlich und zustimmend zu den Christen ausführen. Aber es ist alles was er über die Christen schreibt, bezeichnet von einem tiefen Nichtverstehen. Genau das, was Johannes hier schreibt. Johannes erklärt, woher das kommt. Darum versteht uns die Welt nicht, denn die Welt kennt ihn nicht. Sie hat nicht den Vater. Und das ist das zweite Kennzeichen der Gotteskinder, geliebt vom Vater und geschieden von der Welt. Und nochmal, worin liegt da das Vorrecht? Das Vorrecht liegt darin, wir leben eben nicht mehr in dem Machtbereich, wo man blind ist für die Wirklichkeit Gottes. Wir sind als Gotteskinder nicht mehr dem Denken der Welt ausgeliefert. Wir müssen uns damit noch auseinandersetzen. Aber wir sind dem Denken der Welt nicht mehr ausgeliefert, dass ich immer nur im Kreise drehe und immer nur sich selbst begegne, bis die nächste philosophische Mode kommt und die andere ablöst. Und irgendwann merkt man dann, dass sich doch nichts Neues mehr findet unter der Sonne. Darin sind wir nicht eingeschlossen in diesem Machtbereich. Wir leben nicht mehr in einer geschlossenen Höhle, die sich abschottet gegen das göttliche Licht der Bibel. Wir leben nicht mehr in einer dunklen Höhle, die begrenzt ist durch die Grenze unserer Klugheit und durch die Grenze unserer Endlichkeit. Nein, wir nicht. Davon sind wir geschieden, geschieden von der Welt, weil Jesus sich über uns erbarmt hat, weil er uns das Herz geöffnet hat und den Verstand geöffnet hat für das Licht des Evangeliums, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, durch den wir die Bibel verstehen dürfen, durch den wir ihn immer besser kennenlernen dürfen. Und das alles bewirkt unser größtes Glück, nämlich, dass wir ihn kennen dürfen, den die Welt nicht kennt, den heiligen, lebendigen Gott und seinen lieben Sohn Jesus Christus. Dadurch sind wir geschieden von der Welt. Dadurch sind wir ganz klar herausgeholt aus jenem Machtbereich, in dem uns die Augen verblindet werden für die Wirklichkeit Gottes und in dem uns die Ohren vertaubt werden für sein Reden. Davon sind wir geschieden als Christen. Was für ein Vorrecht. Und darum, wenn wir Christen das schreiben, er, großgeschrieben, er wird uns schon holen. Klar, ne? Dann dürfen wir wissen, dieses Er ist nicht, wie Kunze es schmerzvoll meint, ein anonymer Tod, sondern dieses Er ist unser Vater im Himmel, der uns liebt. Er wird uns schon holen. Und er wird uns sicher nach Hause bringen. Geliebt vom Vater, geschieden von der Welt. Ein letzter Gedanke. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, sieht auch Johannes ganz nüchtern, dass wir die Welt schon verlassen hätten. Klar, wir sind ihr nicht mehr ausgeliefert. Wir sind als Gottes Kinder ganz deutlich unterschieden von allen anderen Menschen. Und das empfinden wir manchmal auch als ungemütlich. Das macht uns manchmal auch nicht leicht, muss man ja auch sagen. Aber, und das müssen wir ganz nüchtern sehen, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht sündlos. Wir sind noch nicht frei von falschen Gedanken, von falschen Motiven, von falschen Handlungen. Und Johannes sagt das ganz offen hier in Vers 2 am Ende. Sehen Sie, da sagt er, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es ist noch nicht vollkommen offenbar geworden, was wir sein werden, heißt das. Wir sind noch nicht vollkommen, obwohl wir Gottes Kinder sind. Und in dem Sinne schreibt Johannes das auch im ersten Kapitel, 1. Johannes 1, Vers 8, da sagt er, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Dann lügen wir uns in die eigene Tasche, würden wir sagen. Es ist noch nicht erschienen, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber auch an diesem Punkt lässt uns unser Vater nicht allein. Er nimmt uns an die Hand, er geht mit uns einen Weg, auf dem er uns Schritt für Schritt verändert. Und das ist das letzte Vorrecht der Gotteskinder, das wir hier finden. Wir werden geliebt vom Vater, geschieden von der Welt und schließlich noch kurz geformt für den Himmel. Das ist das dritte. Wir werden geformt für den Himmel. Schauen Sie, unser Vater bereitet uns vom ersten Tage unseres Christseins an darauf vor, dass wir die Zukunft bei ihm in seiner Herrlichkeit verbringen werden. Wenn Sie Christ werden, beginnt das Training für diesen Tag. Dann nimmt der Herr Sie an die Hand und bereitet Sie darauf vor. Und wie macht er das? Das schreibt Johannes hier, wie er das macht. Gott drückt uns nicht eine lange Liste mit Gesetzen und Vorschriften in die Hand und sagt, und arbeite das mal geduldig ab. Und wenn du hinter jede Vorschrift einen Haken machen kannst, dann bist du reif für den Himmel. So wie man sich vorbereitet auf eine theoretische Prüfung bei der Fahrschule. Ja, man muss entsprechend Bögen ausfüllen. Und wenn die Fehler in den Bögen so gen Null tendieren, man kann es heute auch schon im Computerprogramm machen, dann ist man reif für die theoretische Fahrprüfung. Kann das trotzdem noch durchfallen. Also, so macht es Gott nicht. Er gibt uns nicht eine Liste, sondern er macht es anders. Schauen Sie, er richtet unseren Blick auf die Zukunft. Indem er Johannes hier schreiben lässt, am Ende von Vers 2, wir wissen aber, heißt, wir Christen dürfen wissen, wenn es offenbar wird, also wenn es so weit sein wird, dass wir vollkommen werden. Und das kann man genauso gut übersetzen, wenn er offenbar werden will. Das ist grammatikalisch beides richtig. Wir wissen, wenn er offenbar wird, nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und davon hat der Kapitel 2, Vers 28 geredet, dass Jesus wiederkommen wird. Wenn er offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Blick auf die Zukunft. Das heißt, Leute, sagt Johannes, die Spannung, in der wir jetzt noch stehen, die wird dann aufgehoben sein. Das dürfen wir wissen. Wir werden ihn dann sehen, wie er ist. Das geschieht bei der Wiederkunft Jesu, von der der Abschnitt unmittelbar davor redet. Und die Folge von der Wiederkunft Jesu wird sein, dass wir ihm dann endlich gleich sein werden. Das ist enorm. Nicht in jeder Hinsicht gleich. Natürlich, er ist ja unser König, er ist unser Herr. Aber die Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein, dadurch, dass wir keine Sünde mehr haben. Insofern werden wir ihm gleich sein. Und wir werden ihm gleich sein, dadurch, dass wir seinen Auferstehungsleib bekommen und nicht mehr krank werden können. Wie Paulus das in Philipper 3 schreibt, da redet er am Ende ab Vers 20 von der Wiederkunft Jesu und sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib, also vergänglichen Leib, verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Er wird kommen und wir werden ihm gleich sein. Wir werden dann ohne Sünde sein. Wir werden dann keine Krankheit mehr bekommen. Wir werden einen Auferstehungsleib von ihm erhalten. Darauf weist uns Johannes hin. Und er sagt, Leute, wer eine solche Zukunft vor Augen hat, wer von einer solchen Hoffnung getragen wird, was kann der nicht? Der kann nicht einfach fröhlich weiter sündigen. Sondern der möchte jetzt seinem Herrn und Retter Freude machen. Schon jetzt. Der möchte ihm schon jetzt gefallen. Und so schreibt Johannes das dann hier in unserem letzten Vers. Ein jeder, der solche Hoffnung hat, und schauen Sie, wie diese Hoffnung genau benannt wird, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, nämlich auf Jesus, der weiß, ich werde ihn sehen, ich werde bei ihm sein. Was macht der? Der reinigt sich, wie auch jener reinigt. Das ist die Konsequenz. So werden wir geformt für den Himmel. Und reinigt sich, das meint nicht, der wird aus eigener Kraft mit der Sünde in seinem Leben fertig. Das meint nicht, der wäscht sich selber rein, das wäre völlig falsch verstanden. Sondern der reinigt sich, das heißt, der nimmt Jesu Hilfe gegen die Sünde in Anspruch. So reinigt sich ein Christ. Das heißt, was ist die Hilfe, die Jesus uns gibt? Er gibt uns täglich seine Vergebung. Der reinigt sich, das heißt, er darf täglich zu seinem Herrn kommen und sagen, Herr, es ist da mir falsch gelaufen. Es ist dort das falsche Wort rausgekommen. Es ist hier der miese Gedanke in mein Herz geschlichen. Bitte vergib es mir. Der reinigt sich. Jeden Tag dürfen wir zu Jesus kommen und wir dürfen die Hilfe Jesu in Anspruch nehmen, seine Nähe jeden Tag, mit der er uns beistehen will, dass wir lernen, gegen die Sünde auch anzugehen, dass wir nicht immer dieselben Fehler wieder machen. Manchmal fallen wir wieder rein und wir brauchen wieder seine Vergebung. Aber das ist gemeint mit der reinigt sich. Das heißt, der lebt mit Jesus und der schöpft aus der Quelle Jesu Vergebung und Kraft und Hilfe und der ist bestimmt von dieser Sehnsucht, dass es doch mit der Sünde in meinem Leben weniger werden möge, damit ich meinen Herrn nicht betrübe und verunehre. Das ist die Folge davon. Und so formt uns Gott schon jetzt für den Himmel. Nicht durch eine lange Pflichtenliste, sondern dadurch, dass er uns sagt, wenn wir seine Kinder sind, schau, das ist die große Zukunft, auf die dein Leben zuläuft. Jesus wird kommen, du wirst bei ihm sein, du wirst sein geehrt und dadurch wächst er in uns schon jetzt immer mehr die Sehnsucht, von der Sünde rein zu werden. Und dass wir dankbar die Hilfe annehmen, die Jesus uns schenken will, um die Sünde zu lassen und um die Liebe zur Sünde zu verlieren. Und darin wird er uns ein ganzes Leben lang formen und fördern und erziehen und verändern, bis wir einmal bei ihm sind. Dadurch sind wir noch lange nicht vollkommen. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, sagt Johannes. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg Richtung Himmel. Und unser Vater wird selbst dafür sorgen, dass wir ankommen. Er wird dafür sorgen. Und darum kommt alles darauf an, dass du Gott zum Vater hast. Es kommt alles darauf an, dass du das mit Gewissheit sagen kannst. Er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und wenn ich heute Nacht sterben würde, dann sterbe ich hinein in die Hände meines Vaters. Das kannst du dann sagen und nur sagen, wenn dein Leben dem Herrn Jesus Christus gehört. wenn du ihn als deinen Erretter angerufen hast, wenn du zugegeben hast, dass du seine Vergebung für deine Sünde brauchst, für deinen Unglauben, für deine Verlorenheit, wenn du dein Leben in seine Hand gelegt hast und zu ihm das gesagt hast, Herr, mir soll es gehören, du bist der Herr, du bist mein König, führe mich, ich brauche dich. Wenn du so zu Jesus gekommen bist, dann darfst du wissen, Gott ist dein Vater. Dann darfst du wissen, er wird dich ans Ziel bringen. Und vielleicht ist ja für manchen dieses Weihnachtsfest auch ein eigener Geburtstag, dass jemand geboren wird zum neuen Leben, weil er es zum ersten Mal wagt, Jesus anzurufen und sein Leben an ihn zu binden. Und dann dürfen wir schon heute, schon an diesem Weihnachtstag 2009, auch wenn wir auf dem Weg zum Ziel sind, dürfen wir schon heute seine Kinder sein und dürfen schon heute in seiner Nähe, wie es Matthias Claudius gedichtet hat, wie Kinder fromm und fröhlich sein, in der Nähe unseres Vaters. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Seht, welch ein wunderbares Geschenk hat der Herr Jesus uns mitgebracht, als er damals vom Himmel auf die Erde kam. Er hat uns den Vater gebracht. Und er hat uns, die wir an ihn glauben, zu Gottes Kindern gemacht. Und mit dieser Botschaft lasst uns jetzt losgehen. Losgehen zu unseren Zeitgenossen. Wo immer wir sie antreffen, lasst uns losgehen. Lasst es uns den Vaterlosen, lasst es uns den Heimatlosen weitersagen. Du, es gibt einen Vater im Himmel. Und dieser Vater will dein Vater werden. Und darum hat er auch dir seinen eigenen Sohn geschickt. Jesus Christus. Er ist der Herr. Er ist der Retter. Und ihn wollen wir loben. Auch in dem ganzen neuen Jahr, das jetzt vor uns liegt. Amen.
Amen. Amen.
Das ist Grund zur Freude. Über diese Freude singen wir jetzt in dem Lied.